Stop Soros, so nannte sich ja der letzte Gesetzesentwurf der ungarischen Regierung, in einer ganzen Folge von einer Anti-Soros-Kampagne, muss man sagen. Und dabei ging es ja auch um die Kriminalisierung von ausländisch finanzierten NGOs, also Menschenrechtsorganisationen. Nun die Ankündigung in verschiedensten Medien zu lesen, dass Orbán die Kampagne aus taktischen Gründen zurückfahren möchte oder muss wohl. Wie sieht das aus? Also wie ist da der Stand um genau dieses Gesetz und woher kommt da die Meldung, genau das zurückfahren zu wollen?
Das stimmt nicht so ganz, muss man sagen. Also der Hintergrund ist folgender. Es gab am Wochenende vor 14 Tagen in Ungarn eine sehr wichtige Wahl, und zwar in einem Städtchen in Südungarn, Hódmezővásárhely, die aus verschiedenen Gründen eine symbolische Bedeutung hat für das Land, auch für Orbáns Partei Fidesz. Und diese Wahl ist für Orbán und seine Partei verloren gegangen, weil sich dort alle anderen Parteien, alle Oppositionsparteien auf einen gemeinsamen Gegenkandidaten einigen konnten. Also das war sehr schmerzhaft und es war auch so eine Art Testwahl. Und da die für Orbán also verloren ging, hat man überlegt, ob man vielleicht diese Anti-Soros-Kampagne oder die sehr, sehr negative Kampagne gegen Migranten, gegen Flüchtlinge etwas zurückschraubt. Das hat aber letztlich nur 2 Tage gehalten. Und Orbán hat dann im Prinzip wieder angefangen, dieses Thema Soros von Neuem auszugraben oder auch das Thema der Migranten mit den wildesten Theorien und wildesten Sprüchen. Noch dazu hat er auch rassistische Aussagen gegenüber Roma nochmal verstärkt. Also er ist jemand, der das hin und wieder so andeutet, dass die Roma generell arbeitsscheu sind und auch gerne von Kriminalität leben. Und er hatte einen Wahlkampfauftritt in einer ostungarischen Stadt, wo auch viele Roma leben, in einigen Problemvierteln. Und dann hat er gesagt, ja, die Leute würden ja das Problem der Migration in dieser Stadt kennen, denn es seien schon Leute eingewandert nach Miskolc, und zwar noch nicht mal aus anderen Ländern, sondern nur aus der Umgegend. Und damit meinte er die Roma, und die wurden dann in diesem Zusammenhang wieder mal von ihnen ganz allgemein kriminalisiert. Und insofern ist jetzt zu erwarten, dass dieses Thema Soros, Migration, kriminelle Flüchtlinge, die alle Terroristen sind, die die ungarische Kultur zerstören, die ungarische Nation, dass das also weiterhin auf der Tagesordnung bleibt.
Und dafür ist ja Orbán zumindest international auch bekannt, also nicht nur für die Anti-Soros-Kampagne, sondern auch, wie Sie sagen, für seine restriktive Flüchtlingspolitik, für seine Aussagen gegenüber Geflüchteten, Kriminalisierung und Abwertung von Roma, aber auch Obdachlosen. Dafür ist er bekannt und auch für so eine Einschränkung des freien Mediensektors. Da stellt sich die Frage nach 8 Jahren Orbán-Regierung, wie hat sich das Land und eine Bevölkerung durch so eine Politik und so eine offenen Anfeindungen gegenüber vielen Menschengruppen verändert?
Also zunächst muss man mal zum Hintergrund sagen, dass Orbán ja mit einer überwältigenden Mehrheit 2010 gewählt wurde, weil es vorher 8 Jahre lang eine sozialliberale Koalition gegeben hatte, die selber zutiefst korrupt war, die selber auch sehr wenig sozial orientiert war, ganz entgegen ihrem Image. Also die Sozialistische Partei, die der Hauptträger dieser Koalition war, hat sich überhaupt nicht sozialistisch oder sozialdemokratisch benommen. Im Gegenteil, Korruptionsaffären ohne Ende gab es. Hinzu kommt, dass ganz allgemein für die Ungarn oder für sehr, sehr viele Ungarn, für die Mehrheit würde ich sagen, diese ganze Übergangsphase von der kommunistischen Diktatur zur Marktwirtschaft und zur Demokratie ja doch ziemlich schief gelaufen ist, muss man sagen. Also das war verbunden mit Arbeitsplatzverlust, mit sehr, sehr großer sozialer Unsicherheit. Also Millionen sind über Nacht in Jahre oder Jahrzehnte langer Unsicherheit gelandet. Und auf dem Hintergrund dieser Stimmung hat dann Orbán eben eine Zweidrittelmehrheit gewonnen, verbunden mit der Hoffnung, dass er eben das Leben auch für die Leute leichter macht. Nun muss man sagen, es ist tatsächlich einiges passiert in dieser Hinsicht in den letzten 8 Jahren. Also er hat zumindest für seine eigene Klientel, die so ein bestimmter Teil der Mittelklasse ist, der auch der gehobene Mittelklasse, hat er doch recht viel getan und auch die Lebensbedingungen für diese Leute verbessert. Das Ganze so unter dem Etikett, dass jetzt ein wirklicher Systemwandel stattfindet. Die Kehrseite dieses Systems, in dem jetzt ziemlich genau eine Anzahl von etwas über 2 Millionen seiner treuen Wähler profitiert, ist, dass an der Armut für sehr, sehr viele Ungarn nichts verändert wurde. Im Gegenteil, also ein Teil von Orbáns illiberalen System ist der sogenannte arbeitsbasierte Staat mit einer extrem armenfeindlichen Politik, die sich auch gegen Roma richtet, die ungefähr 11% der ungarischen Bevölkerung ausmachen und die großenteils sehr, sehr arm sind, was auch populär ist unter Orbáns Wählern, also diese armenfeindliche Politik, wo viele sagen, auch nicht nur seine eigenen Wähler, sondern auch andere Leute, wo viele sagen, ja klar, die Armen haben bisher auf unsere Kosten gelebt, vor allen Dingen die Roma, und jetzt wird denen die Sozialhilfe gestrichen und das ist gut und stimmen wir mit überein. Der andere Aspekt, den man natürlich auch so, man konnte es wissen, ungefähr, was unter Orbán politisch oder auch mit der Demokratie passieren würde, allerdings vielleicht nicht in dem Ausmaß. Also er hatte schon vorher darüber Andeutungen gemacht, dass seine Partei auf lange Sicht eigentlich die einzig bestimmende sein sollte in Ungarn. Wie gesagt, dass er das jetzt so radikal und so konsequent auch umsetzen würde, sein illiberales System, das war vielleicht in dieser Art und Weise nicht absehbar. Inzwischen muss man als Bilanz sagen, politisch nach 8 Jahren Orbán ist Ungarn so ein hybrides System, was man eigentlich nicht mehr Demokratie nennen kann, aber auch noch, es ist auch noch keine Diktatur. Also es ist so eine moderne, hybride Formaldemokratie des 21. Jahrhunderts, vielleicht auch ein bisschen zu vergleichen mit Russland, obwohl die Verhältnisse nicht so schlimm sind wie in Russland. Also es verschwinden keine Leute oder man wird auch nicht gleich für so Reposting von kritischen Inhalten 2-3 Jahre in Lagerhaft gesteckt. Aber es ist eben so ein Zwischensystem, formal eine Demokratie, aber eigentlich kontrolliert Orbán, kontrolliert seine Partei und eigentlich Orbán alleine dieses gesamte System von der Justiz über die Wirtschaft bis hin auch zu dem größten Teil der Medien. Die Gewaltenteilung zum Beispiel existiert formal zwar, aber in Wirklichkeit nicht mehr. Ähnlich mit den Medien. Es gibt Pressefreiheit, man kann auch Orbán kritisieren, man kommt dafür nicht ins Gefängnis. Nur hört diese Kritik niemand mehr, weil praktisch so gut wie alle Medien irgendwie in Fidesz-Hand sind oder in der Hand von Orbán-treuen Leuten. Und dort, wo Kritik geäußert werden kann, ja, im Internet, bei bestimmten Portalen, dass eben Medien sind, die kaum noch gelesen werden von einem größeren Publikum.
Und ob es dabei bleiben wird, also ob Orbán mit seiner Fidesz-Partei da weiter recht uneingeschränkt regieren kann, das wird sich ja entscheiden am 8. April, wenn nämlich Parlamentswahlen sind. Und da wird jetzt berichtet, dass diese Unangefochtenheit seiner Regierung etwas bröckelt. Das hat wohl auch schon die von Ihnen schon angesprochene Wahl vor 2 Wochen in so einer ungarischen Provinzstadt gezeigt, als nämlich eben nicht der Kandidat der Fidesz-Partei gewählt wurde, sondern ein anderer von der Opposition unterstützter Politiker da die Mehrheit der Stimmen erhalten hat. Und es soll außerdem auch noch einen sehr populären Kandidaten geben, der eigentlich Bürgermeister von einem Budapester Stadtteil ist und der ein Oppositionsbündnis mit anführt, Dialog für Ungarn. Er nennt sich Gergely Corăcion, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Mhm. Das ist der, über den wird berichtet, dass er tatsächlich Orbán Konkurrenz machen könnte, da er sehr beliebt ist und wohl ein ernstzunehmender Herausforderer. Wie sehen Sie das im Hinblick auf den 8. April, auf die Parlamentswahl?
Ja, also es ist so, ich hatte ja über diese Testwahl gesprochen und tatsächlich gäbe es eine Chance, zumindest Fidesz die Mehrheit zu nehmen, wenn in allen Wahlkreisen oder in der überwiegenden Zahl der Wahlkreise sich alle Oppositionsparteien auf einen Kandidaten einigen könnten. Jetzt muss ich vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund dieses Wahlsystems sagen. Ein Großteil der Abgeordneten wird in Wahlkreisen nach einem Mehrheitswahlsystem gewählt. Also das ist so ein bisschen so ähnlich wie in England, auch relativ ungerecht. Und ein kleinerer Teil der Abgeordneten über Listen. Deshalb gewinnt eigentlich der Kandidat, der stärkste in den Wahlkreisen ist. Und das Problem ist, Fidesz hat diese Wahlkreise so zugeschnitten, dass sie fast überall oder in einer sehr großen Zahl dieser Wahlkreise den Vorteil haben, weil dort eben ihre Basis sehr stark ist. Und wie gesagt, es gibt überhaupt nur eine Chance für die Oppositionsparteien, wenn sie sich dann einigen auf einen gemeinsamen Kandidaten. Sonst ist im ersten Wahlgang der Kandidat von Fidesz der Überlegene und gewinnt. Jetzt ist die große Frage, ob diese Einigung der Opposition so stattfindet. Ehrlich gesagt, ich glaube das nicht. Also es deutet momentan nichts darauf hin, dass in einer Mehrheit der Wahlkreise tatsächlich alle Oppositionsparteien sagen, wir unterstützen nur diesen einen Kandidaten und dann ist sozusagen wieder die Mehrheit eigentlich für Fidesz gesichert. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Allerdings besteht eine Chance, eine gute Chance, dass Orbáns Partei nicht mehr die Zweidrittelmehrheit bekommt. Und das würde auch bedeuten, dass sie bestimmte Gesetze, die für Orbán wichtig wären, damit er durchregieren kann, beziehungsweise mit der die Demokratie in Ungarn oder die Restdemokratie noch mehr eingeschränkt werden würde, sie dann diese Gesetze nicht verabschieden können, weil man eben eine Zweidrittelmehrheit braucht. Die Chance, dass Orbáns Partei unter 50% im Parlament bleibt und dann eben auf einen Koalitionspartner angewiesen wäre, halte ich momentan, also aus heutiger Sicht, eher für gering. Wie gesagt, die Opposition müsste sich dazu absolut einig sein und einheitlich gegen Orbán und Fidesz auftreten. Und da haben zum Beispiel die früheren Rechtsextremen, die jetzt so gemäßigt rechts außen sind, der Partei Jobbik zum Beispiel schon gesagt, nein, sie werden mit bestimmten Oppositionsparteien niemals zusammengehen. Und daher sehe ich da auch nicht so sehr große Chancen.
Das klingt da auch nach nicht der größten Hoffnung, dass sich dann auch wieder in Ungarn demokratisch stabilisieren wird. Was sind denn dann die Aussichten gemäß Fidesz würde wieder weiter regieren können für die bislang auch betroffenen Gruppen oder vielleicht auch im Hinblick gerade auf die NGOs, die da von der Stop Soros-Kampagne so betroffen sind, davon, dass das versucht wird, ihr Agieren in Ungarn stärker einzuschränken und geradezu zu verhindern?
Also man muss eins auch verstehen über Ungarn, das ist, wie gesagt, A, ein System, in dem es eine sehr stabile Klientel von Fidesz gibt, die seit eigentlich mehr als 10 Jahren schon, seit fast 15 Jahren sehr, sehr treu für diese Partei stimmen. Jetzt wurden die Wahlgesetze so geändert, dass eben Orbán unter Umständen auch mit knapp unter 40% oder so um die 40% auch schon eine gute, große Mehrheit erreichen kann. Zum anderen ist sein System eines, das explizit für diese Klientel und für eine kleine Schicht von treuen Oligarchen eine riesige Menge an materiellen Ressourcen zu verteilen hat. Also Geld oder auch Posten oder staatliche Aufträge. Und dieses System ist insgesamt sehr, sehr intransparent, aber daran hängt sehr viel. Und es gibt auch kein Zurück für Orbán und seine Partei und seine Oligarchen, denn irgendeine Art von Zurück oder irgendeine Änderung würde bedeuten, irgendeine Änderung in Richtung vielleicht mehr Transparenz oder so würde bedeuten, dass da auch unter Umständen Leute ins Gefängnis gehen müssen. Also es ist so ein System, das sehr viel dafür tun muss, um sich selbst zu erhalten. Natürlich kann man den Leuten nicht die ganze Zeit das so ruhig verkaufen. Das läuft nicht. Also in Ungarn ist die Unzufriedenheit auch über die Korruption sehr, sehr groß. Das hat man auch in dieser Testwahl in der Kleinstadt Hódmezővásárhely spüren können. Demzufolge muss Orbán eine Menge tun, um die Gesellschaft zu polarisieren. Eben zum Beispiel mit Kampagnen wie die gegen Soros oder die gegen Migranten. Also er muss immer irgendwo eine Gefahr heraufbeschwören, um von seinem eigenen kriminellen Oligarchensystem abzulenken. Und was stört dieses System? Das stören Medien und das stören unabhängige Instanzen wie Nichtregierungsorganisationen oder zivile Vereinigungen, die zum Beispiel Geld dafür erhalten oder dafür arbeiten, um bestimmte Dinge in dem Staat Ungarn auch zu kontrollieren. Also nehmen wir mal ein Beispiel, Flüchtlingsorganisationen, auf die es Orbán ja auch abgesehen hat, da arbeiten Anwälte, die kontrollieren dann, ob Asylverfahren eingehalten werden oder nicht. Also da geht es dann auch um zum Beispiel diese parallele Justiz, die für Flüchtlinge in Ungarn existiert, so eine Art Schnelljustiz in einer südungarischen Stadt, solche Sachen. Also diese Organisation und ein ganz kleiner Teil der unabhängigen Medien, das sind so die letzten Instanzen, die Orbán und seinem System noch richtig auf die Finger schauen. Und das tut dann auch manchmal weh, weil es dann doch zu Situationen kommt, die in Hódmezővásárhely, dass die Leute realisieren. Also okay, wir haben nicht das Problem mit Flüchtlingen oder mit Terrorismus, sondern unser Problem ist die Korruption. Summa summarum heißt das dann insgesamt, dass Orbán auf diesem Weg weitergeht und auch weitergehen muss. Also Kampagnen, Einschränkung von Rechten, Nichtregierungsorganisationen irgendwie mundtot machen oder sie zumindest einschränken in ihrer Arbeit. Also ich sehe da und niemand von den Beobachtenden in Ungarn, die diese Verhältnisse in den letzten Jahren studiert haben, sehen da irgendwie eine andere Richtung, die Orbán einschlägt.
Gibt es zuletzt gefragt, um damit auch zum Ende zu kommen, noch irgendwelche Instanzen, auf die man da setzen kann, sei es jetzt zum Beispiel die EU, um da stärker regulierend einzuwirken? Oder ist es so, dass es dann eher so einen Moment geben muss, um so einen Staat abzuschreiben und vielleicht für bestimmte Gruppen oder aber auch Vereine, Institutionen als nicht mehr dort arbeitsfähig und als ein Ort, wo man agieren kann, zu betrachten?
Also ich denke erstmal, man braucht Ungarn und sollte Ungarn auch nicht abschreiben. Man muss nur klar sehen, dieses Orbán-System ist ein System, was natürlich eine begrenzte Lebensdauer hat, wie alle politischen Systeme. Irgendwann wird es vorbei sein. Orbán ist auch jemand, der seine eigene Partei in bolschewistischer Manier beherrscht und zugleich überhaupt keinen Nachfolger in irgendeiner Weise hat. Das heißt, wenn er weg ist, wird auch seine Partei, so wenn man das von heute aus gesehen beurteilt, implodieren. Nur, denke ich, muss man sich darauf einrichten, dass dieses System, wenn jetzt nicht wirklich noch was Entscheidendes passiert vor den Wahlen, eben auch noch eine ganze Zeit lang dauern wird. Und selbst wenn es jetzt abgewählt werden würde, wenn Orbán jetzt abgewählt werden würde, wäre sein Einfluss trotzdem nicht klein, sondern im Gegenteil. Er hat so viele Mechanismen geschaffen und in so vielen Institutionen sitzen für so viele Jahre Leute seines Vertrauens, dass selbst angenommen, es würde eine andere Regierung aus Oppositionsparteien geben, die erstmal ziemlich blockiert werden würde. Das heißt, man muss jetzt einfach auf lange Sicht auch mit diesem System rechnen. Andererseits, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man das Land abschreiben sollte oder die Gesellschaft. Es gibt eine große Unzufriedenheit mit der Korruption und auch mit der Selbstherrlichkeit dieser Fidesz-Führung und der Oligarchen, die sich auch immer wieder sehr arrogant äußern und präsentieren. Und so dumm sind die Ungarn nicht und sie wollen auch nicht für dumm verkauft werden auf Dauer. Und sich anhören müssen, dass Soros die große Gefahr ist, während Orbáns Familie und seine Oligarchen sich bereichern. Deshalb denke ich, dass irgendwann auch der Wandel von innen herauskommen wird in Ungarn. Die Frage ist nur eben wann, und das kann sich sehr lange hinziehen. Und andererseits, was die EU angeht oder auch äußere Faktoren, da hat man in den vergangenen Jahren gesehen, dass die doch ziemlich versagt haben, weil sie nicht die Möglichkeit haben, in Ungarn einzugreifen oder es auch nicht wollen, was natürlich grundsätzlich gemacht werden müsste. Das hat auch Ungarn, glaube ich, als erstes in der EU und exemplarisch vorgeführt. Es müsste in der EU eben Mechanismen geben, um bestimmte Entwicklungen in Staaten wie Ungarn zu verhindern oder denen vorzubeugen oder die dann zumindest zu sanktionieren. Das gibt es momentan so nicht, oder die Mechanismen, die existieren, sind sehr, sehr schwerfällig. Und das ist aber ein Projekt der EU, ja, wo sie langfristig dann auch an ihren Grundlagen was ändern muss. Ich sehe das momentan nicht, und deshalb glaube ich auch nicht, dass es da in den kommenden Jahren gute, wirksame Sanktionsmöglichkeiten für bestimmte Entwicklungen in Ungarn gibt. Das ist vielleicht eine traurige Bilanz, aber letztlich denke ich, sollte man doch darauf vertrauen, dass die Mehrheit der Ungarn gerne in einem freiheitlichen, transparenten, sozial gerechten System leben will. Und insofern ist, auch wenn es jetzt am 8. April nicht klappt, vielleicht so eine Wahl wie die in Houten, also Warschau, hey, langfristig der Hoffnungsstrahl.